besitze wahrhaftig einen Ausweis ab meinem 12. Lebensjahr. Ich weiß ganz genau, dass ich mich damals auch sehr oft mit meiner Mutter verstritten habe. Es gab ja früher nur die Papierausweise. Ich habe sie ausgefüllt, meine Mutter hat sie zerrissen. Damals kannte ich auch natürlich die rechtlichen Grundlagen nicht. Ich wollte einfach meine Organe spenden. Wie gesagt, es stand ja auch recht früh fest, dass ich Medizin machen wollte. Das hat, glaube ich, alles so einen Einklang gehabt.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Desiree Stobbe.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Dr. Ebru Yildiz. Schön, dass Sie heute hier dabei sind. Sie leiten das Westdeutsche Zentrum für Organtransplantation. Sie sind 45 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und für mich ganz persönlich eines der vielen wichtigen Gesichter in Deutschland zum Thema Organspende. Schön, dass Sie da sind und ganz herzlich willkommen.
Danke für die Einladung und danke auch, dass Sie das Thema aufgenommen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Also für uns ist es tatsächlich ein super wichtiges Thema. Da werden wir jetzt gleich auch im Verlauf des Podcasts drauf zu sprechen kommen. Zunächst aber einmal würden wir Sie sehr gerne persönlich etwas besser kennenlernen. Partnerschaft, Spitzenleistung und Begeisterung. Das sind die Unternehmenswerte von Engelhardt. Übertragen auf Ihr Leben, Frau Dr. Yildiz. Partnerschaft. Worauf legen Sie in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen besonderen Wert?
Vertrauen und Authentizität ist für mich ganz wichtig.
Und was löst bei Ihnen Begeisterung aus? Also wer oder was inspiriert Sie?
Oh, Menschen, die sich wirklich mit Herzensthemen begeistern lassen. Also wo man merkt, das ist wirklich deren Thema und dafür setzen sie sich ein. Und das kann halt auch wirklich alles sein. Ich habe meine eigenen Herzensthemen, gar keine Frage. Aber ich schaue auch gerne über Tellerrand und wenn ich merke, das ist so wirklich ein Herzensthema von meinem Gegenüber, lasse ich mich auch direkt begeistern und finde auch direkt irgendeinen Punkt, wo ich dann mit ansetzen kann.
Und was würden Sie sagen, ist Ihre Spitzenleistung, also Ihre Stärke? Was können Sie ganz besonders gut?
Ich glaube wirklich, dass das die Empathie ist, die ich mitbringen kann. Ich komme eigentlich aus der Pflege. Ich habe vor der Medizin noch Pflege gelernt. Und da ist der Umgang mit Menschen, mit Patienten, aber auch Mitarbeitern ein ganz anderes. Und ich glaube, da habe ich sehr viel Empathie gelernt und kann das heute auch einfach auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gut umsetzen.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Machen wir gerne weiter. Ich stelle Ihnen einen kurzen Halbsatz und Sie antworten gerne einfach ganz spontan, was Ihnen als allererstes dazu in den Sinn kommt. Mein größtes Laster ist...
Ich habe gar kein größtes Laster.
Vorbildlich, umso besser. Darauf reagiere ich allergisch.
Staubmilben.
So halte ich mich fit.
Arbeiten. Ich arbeite super gerne.
Das kann niemand so gut wie ich.
Awareness schaffen für Herzensthemen.
Richtig gut entspanne ich, wenn...
Ich Musik höre.
Wenn ich nicht Ärztin geworden wäre, dann wäre ich...
Trotzdem Ärztin geworden.
Es gibt also nur diesen einen Job für Sie.
Das stand schon mit 5 Jahren fest bei mir. Ich wollte nebenher noch so viele andere Jobs machen. Aber es war Ärztin immer in erster Reihe und viele der Erwachsenen um mich herum haben nur gesagt, du willst doch eigentlich Ärztin werden, warum kommst du jetzt mit Friseurin um die Ecke? Wo ich gesagt habe, Ärztin werde ich trotzdem werden, aber im 2. Berufsweg mache ich Friseurin, im 3. bin ich dann Sängerin, aber erst bin ich immer Ärztin.
Und warum gerade der Job, da muss ich direkt nachhaken, warum war Arzt von Anfang an so ihr Herzensthema?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Ich versuche selber immer für mich diesen Punkt zu finden, was mich getriggert hat, auch im Alter von 5. Ich wurde mit 5,5 in der Türkei eingeschult. Ich finde diesen Ansatz nicht, aber es ist wirklich für mich ein Traumberuf mit allen Wegen, die ich auch gehen musste, die auch nicht ganz einfach waren, weil ich bin ja erst Akademikerin mit Eltern, die halt auch das Schulsystem hier nicht kennen. Mhm. Es war nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Ja. Aber ich finde den Beruf einfach so toll. Ich habe auch, meine Kinder wollen beide auch Medizin machen. Auch ziemlich früh entschieden, wo ich selber überlegt habe, will ich das überhaupt unterstützen?
Wie alt sind Ihre Kinder jetzt aktuell?
Die sind jetzt 7 und 10.
7 und 10, also in der Grundschule und haben bereits den Wunsch, Ärztin zu werden. Toll.
Genau.
Toll.
Und klären auch schon zur Organspende auf.
da haben Sie mir schon was zu berichtet. Genau, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Sie sind ja heute hier mein Gast, weil wir über das Thema Organspende sprechen möchten miteinander. Ein sehr wichtiges Thema, ein immerzu aktuelles Thema. Und ich würde zunächst einmal Sie ganz persönlich fragen, besitzen Sie einen Organspendeausweis? Und wenn ja, seit wann und für welche Organe? Oder haben Sie Organe ausgeschlossen?
Ich besitze wahrhaftig einen Ausweis ab meinem 12. Lebensjahr.
Wow, das ist früh.
Ja, so im Nachhinein. Ich weiß ganz genau, dass ich mich damals auch sehr oft mit meiner Mutter verstritten habe. Es gab ja früher nur die Papierausweise.
Richtig.
Ich habe sie ausgefüllt, meine Mutter hat sie zerrissen. Damals kannte ich auch natürlich die rechtlichen Grundlagen nicht. Ich wollte einfach meine Organe spenden. Wie gesagt, es stand ja auch recht früh fest, dass ich Medizin machen wollte. Das hat, glaube ich, alles so einen Einklang gehabt. Ich war auch recht froh, als irgendwann, die Geschichte ist eigentlich traurig, die dahinter liegt, aber in den Medien war eine Moderatorin, die auch sehr beliebt war damals in der Türkei, die ist verstorben, weil sie keine Lunge erhalten hat. Sie war damals knapp bisschen über 30 und da hat meine Mutter verstanden, okay, jetzt weiß ich, warum du es machst. Sie findet es immer noch nicht toll. Aber sie kann es zumindest nachvollziehen. Und ich habe für mich aber auch ausgeschlossen ein Organ bzw. ein Gewebe, das ist die Hornhaut. Ich weiß nicht warum, aber ich kann damit emotional, es ist nichts Rationales, ja, es ist ein rein emotionales Thema zu sagen, nö, damit finde ich mich nicht zurecht. Da gehe ich aber auch ganz offen mit um, weil ich finde, es ist die Entscheidung, die man für sich selbst treffen muss, womit man sich wohlfühlt. Und das ist ja auch das, was ich bewerbe. Ich werbe nicht für die Organspende und dass jeder Organspender sein muss, auch wenn ich selber pro Organspende bin. Ich werbe für die Entscheidung. Bitte entscheidet euch selber. Was wollt ihr mit euren Organen oder Geweben machen lassen? Das muss jeder für sich selber treffen. Und deswegen gehe ich auch so offen mit meiner eigenen Entscheidung um.
Jetzt scheinen die Zahlen ja in Anführungszeichen erfreulich zu sein. Die Zahl der Organspender in Deutschland ist ja, ich glaube, nach einem leichten Rückgang 22, auch wohl Corona-bedingt, wieder ganz leicht angestiegen. Worauf führen Sie denn diese Tatsache zurück, dass es einen leichten Anstieg gibt? Und sind diese Zahlen denn wirklich ein Grund zur Freude oder sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten?
Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten, wenn wir uns bedenken, dass immer noch knapp 9000 Patienten auf der Warteliste sind. Tagtäglich immer noch 3 versterben, ist es noch langer, langer Weg dahin. Aber es ist schon mal die richtige Tendenz. Ich denke, eins der Gründe, warum das ein bisschen mehr wird, ist schon die mediale Aufmerksamkeit für das Thema. Wir merken ja, in den letzten 2-3 Jahren wird es immer mehr besprochen. Das Organspenderegister kam jetzt. Es ist immer noch nicht viel im Register eingetragen. Es sind knapp 150.000 Personen, die jetzt sich eintragen lassen haben. Aber allein, dass man medial drüber spricht, führt ja dazu, dass die Menschen sich Gedanken dazu machen. Wenn ich mich an die Zeit erinnere, als Herr Spahn und Herr Lauterbach gemeinsam die Widerspruchsregelung eingereicht haben im Bundestag, kann ich mich an 2 Gespräche am Patientenbett erinnern, die ganz genau ihre Entscheidung kannten, weil sie hatten drüber gesprochen. Kurz vorher. Und das ist es. Wir müssen viel öfter über das Thema sprechen, die Blackbox Organspende aufheben, damit die Menschen eine Meinung dazu haben können. Wenn wir nicht drüber sprechen, kann keiner eine Meinung dazu haben.
Genau, und Sie haben ja gerade schon das Organspenderegister angesprochen. Das gibt es jetzt seit gut 5 Monaten. 150.000 Menschen haben dort quasi ihr Votum dahinterlegt. Und wenn ich richtig informiert bin, 95% plus minus pro Organspende und nur 5% kontra Organspende. Das aber sind doch wirklich gute Zahlen, oder? Wie sehen Sie das?
Das sind sehr gute Zahlen und ich glaube auch, dass die Zahlen so sein werden, wenn wirklich auch alle eine Entscheidung treffen. Ich vertraue der Solidaritätsgemeinschaft in Deutschland. Man muss halt nur diese Entscheidung dokumentieren. Und da fehlen, sind immer noch kleine Hürden. Auch wenn ich persönlich das Organspenderegister jetzt nicht sehr hürdenhaft sehe, wie ich es erwartet habe. Ich habe viel mehr Hürden erwartet. Es ist aber immer noch eine Hürde, das aufzuschlagen, die Daten einzugeben, um sich da zu registrieren. Das heißt, wir kriegen aktuell nur wirklich die sehr interessierten Personen dazu, sich einzutragen. Wir müssen einen Weg finden, wo die weniger Interessierten oder weniger mit dem Thema in Berührung kommende Menschen sich auch eintragen. Und da habe ich Hoffnung, dass die Krankenkassen-Apps vielleicht mehr schaffen. So dass ich hoffe, dass das dort schneller gehen wird. Wobei man sagen muss, es nutzen auch halt noch nicht alle Menschen die digitalen Gesundheits-Apps. Das ist halt leider so. Wir sind noch nicht ganz digital aufgestellt, aber es wird kommen. Es braucht halt einfach Zeit. Wir können nicht heute die Änderung machen und übermorgen die Ergebnisse dann schon erwarten.
Und ersetzt das dann wiederum den Organspendeausweis?
Wenn das wirklich durchgängig gemacht wird, kann das den Organspendeausweis ersetzen, beziehungsweise soll es ja sogar auch. Das ist ja das Ziel. Ja. Aktuell empfehlen wir jedoch wirklich beides zu tun. Wobei als Krankenhäuser sind wir seit dem 1.7. schon verpflichtet, bei jedem potenziellen Organspender in das Register reinzuschauen. Also die Krankenhäuser machen das schon, dass sie wirklich in das Register reinschauen. Und dann auch dokumentieren, wir haben geschaut, es ist kein Eintrag oder es ist ein Eintrag. Also auch Nicht-Einträge werden dann bei der DSU gemeldet.
Mhm. Ja, jetzt sehen wir ja, dass in Deutschland doch gerade einiges passiert. Im internationalen Vergleich aber liegt Deutschland ja wirklich ziemlich weit hinten. Ich glaube, dass Spanien in Europa zumindest zu den Ländern gehört, die die meisten potenziellen Organspender und Spenderinnen aufweisen. Woran könnte das Ihrer Meinung denn liegen? Und was können wir Deutschen von den Spaniern lernen? Wo können wir was abgucken? Wie können wir noch mehr Awareness schaffen?
Genau das ist es. Eigentlich ist es die Awareness, die das schafft. Viele sagen ja, die Widerspruchsregelung, die dort gilt, ist quasi der Game Changer. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Game Changer gibt. Die Widerspruchslösung, wenn wir uns das jetzt in den europäischen Ländern mal anschauen, die sind alle 30, 40 Jahre schon dort, wo sie sind. Ende der 70er wurden die Widerspruchsregelungen in unseren Nachbarländern eingeführt. Das heißt, da hat sich schon eine Kultur eingeschlichen. Es ist normal, dass man über Organspende redet. Es ist normal, dass man im Krankenhaus darauf angesprochen wird. Es ist nicht eine Schockreaktion. Aktuell ist es in Deutschland eine Schockreaktion. Da verstirbt mein Angehöriger und dann kommt man und will doch die Organe dazu haben. Das hat man in den anderen Ländern nicht. Wir müssen uns langsam dahin entwickeln. Und dafür ist es halt nicht alleine die Widerspruchsregelung, nicht alleine die Aufklärungsarbeit, nicht alleine, was ich total gerne mache, auch sehr oft mit Patienten dann Vorträge oder Ähnliches wahrnehmen, um diese Geschichten nach außen zu erzählen. Weil aktuell ist es halt auch so, dass viele nicht wissen, wie geht's denn einem Patienten nach Transplantation? Die sind doch alle krank und dann gehen doch meine Organe auch kaputt. Wofür mache ich das? Und auch das gehört mit in die Organspendekultur und auch das gehört erzählt. Und das müssen wir alles eigentlich in so einer Potpourri an Awareness schaffen und der Bevölkerung präsentieren.
Aber erlauben Sie mir vielleicht die Frage nach dem Warum. Also warum ist Deutschland noch nicht so weit wie unsere Nachbarländer, von denen Sie gerade sprachen, 30, 40 Jahre? Hat da wirklich ganz ketzerisch gefragt, hat die Politik da geschlafen? Oder warum sind wir noch nicht so weit, wo wir sein sollten?
Die Politik hat geschlafen. Das haben wir jetzt vor kürzerem jetzt auch erstmal gesehen, als es zum Bundestag ging. Die Politik hat da ein bisschen Oppositionsarbeit gemacht und nicht an die Menschen gedacht. Das muss man auch einfach mal offen so sagen. Und dann kommt hinzu, generell sind wir Bedenkenträger. Wir hinterfragen ja gerne die Themen und ein bisschen zu viel hinterfragt und auch ein kleiner Vorwurf, sag ich mal, an uns Transplantmediziner. Wir ziehen uns zurück, weil wir selber Angst haben, beschuldigt zu werden im Sinne, du willst doch nur transplantieren, deswegen kannst du dich nicht für die Organspende einsetzen. Das sehe ich wiederum anders. Wenn ich transplantiere und Spitzenmedizin anbiete, dann habe ich auch die Verantwortung, aufzuklären, nicht zu werben. Man wirbt nicht für die Organspende, aber ich habe die Verpflichtung, jeden Menschen, der mit einer Frage zur Organspende und Transplantation dasteht, diese Frage zu beantworten. Deswegen ist es auch da, nicht allein nicht der Politiker, auch die Mediziner müssen aus sich rauskommen und diese Verantwortung übernehmen. Es ist viel Arbeit, aber es gehört mit dazu. Und auch die Bevölkerung, die sehr viel Bedenken hat, darf gerne fordernd sein und sagen, ey, ich habe eine Frage und du hast das zu beantworten, lieber Politiker, lieber Arzt. Liebe Krankenschwester oder auch liebe Apotheker, ja, also auch da können wir mehrere Sektoren mit einbeziehen.
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären im Jahr 2030, also nochmal 6 Jahre weiter. Sie sind nicht Spitzenmedizinerin, sondern sind Journalistin und dürften sich eine Schlagzeile überlegen, wie viel Organspender in Deutschland registriert sind. Welche Zahl würden Sie da auf der einen Seite vielleicht sehen, sich wünschen und auf der anderen Seite, welche Zahl ist Ihrem Bauchgefühl nach vielleicht realistisch? Wo stehen wir in 6 Jahren?
Wünschen würde man sich natürlich weitaus 40 Millionen, ja, dass alle dies machen könnten.
Also jeder zweite Bundesbürger wäre registriert, genau, und hätte genau eine Meinung zu dem Thema. Mhm.
Aber ich befürchte, in 6 Jahren werden wir vielleicht nicht an der ersten Million angelangt sein.
Okay. Das ist wahrscheinlich tatsächlich realistisch, wenn man sich so die Zahlen anschaut. Ja, ich bin auf folgendes Zitat von Ihnen gestoßen, und zwar auf der Seite von Ihrem Klinikum in Essen. Das würde ich gerne einmal kurz vorlesen und mit Ihnen darüber sprechen. Unser Ziel ist es, den Patienten durch die persönliche und digitale Vernetzung mit allen Beteiligten eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr zu wissen, und zwar vor allem das Stichwort Digitalität. Sie sind ja wahnsinnig präsent selbst in sozialen Netzwerken, auf LinkedIn, Sie sind in Medien. Wie ist der Status quo beim Thema Digitalität und Organspende? Vor allem aber auch natürlich, wie Sie auch selbst sagen, für die Beteiligten, für die betroffenen Menschen.
Prinzipiell immer noch eigentlich viel zu langsam. Wir setzen uns sehr, sehr dafür ein. Mein Traum wäre es irgendwann, den Transplantpatienten beziehungsweise auch den erkrankten Patienten, der auf ein Organ wartet, so mit uns als Transplantzentrum, aber auch dem niedergelassenen Kollegen zu vernetzen, dass da halt ein kompletter Austausch stattfindet. Es ist aktuell wirklich für den Patienten nicht einfach, da halt mehrere Ärzte sich um ihn kümmern, bis er denn transplantiert werden kann. Da gestalten wir gerade unsere Patienten-Apps. Es läuft, es ist eine Vision da. Das passiert aber leider Gottes noch zu langsam. Es sind aktuell die Fragebögen oder ähnliches, die man quasi von zu Hause, bevor man da es ausfüllen kann. Aber diese reine Digitalisierung ist nicht da und viel schwieriger gestaltet sich das wirklich intersektoral, dass wir halt mit den niedergelassenen Kollegen in Austausch gehen können, weil da uns einfach der Datenschutz zum einen, aber auch die technischen Schnittstellen große Sorge bereiten, beziehungsweise nicht technisch umsetzbar sind.
Genau. Jetzt würde ich gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar Stichwort Opt-Inc. Wir beide haben uns ja vergangenen Mai 23 in Dortmund bei der TattooCon, der Tattoo-Messe, kennengelernt. Dort waren wir mit der Derma-Brand Tyrosur aus dem Hause Engelhardt im Stand vertreten, und wir von Tyrosur, wir supporten auch wirklich sehr, sehr stark den Verein Junge Helden, die wiederum gemeinsam mit einer großen weltweit agierenden Agentur das Opt-Inc, das Organspende-Tattoo, initiiert haben. Und ich weiß ja auch von Ihnen, dass Sie diese ganze Aktion mittragen, befürworten und supporten. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz ausführen, warum Sie diese Idee so gut finden, die Bereitschaft zur Organspende auf der Haut zu tragen und zu verewigen, für immer.
Also ich selber habe das Tattoo nicht, weil ich einfach prinzipiell gegen Hautbemalung bin. Ich überlege jedes Mal, ob ich es denn nicht machen sollte, wenn ich mit den jungen Helden bei einer Veranstaltung stehe, entscheide mich jedoch immer wieder dagegen. Aber das ist nur meine Einstellung zur Hautbemalung. Sollte ich denn Tattoos tragen, wäre das einer der ersten Tattoos, die ich auch gemacht hätte. Einfach, weil ich für Organspende bin und auch merke, dass man, wenn man es drauf hat, viel mehr über das Thema sprechen kann. Man wird angezogen. Und es ist ein viel jüngeres Klientel, was wir auch kriegen, die sonst recht schwer sind für uns zu kriegen. Wir kriegen das über unsere sachliche Aufklärung, die wir machen, ja, über öffentlich-rechtlich, die das mal zwischendurch als Thema haben oder in den Nachrichten bringen. Aber weiteres Personal kriegen wir leider nicht. Und das ist wirklich mal eine Gruppierung aus dem Leben. Große Gruppe, das ist auch ganz wichtig. Die Tattoo-Community ist halt riesig und ist halt einfach auch durchmischt, was die soziale Herkunft angeht. Ja, wir haben dort Akademiker wie auch den ganz normalen Kassierer. Von daher ist es halt einfach durchmischt und super.
Und was würden Sie sagen, welche Rolle spielen dabei die sozialen Netzwerke? Also ich selbst darf den Tyrosur Instagram-Account betreuen und sehe eigentlich fast täglich, dass sogar wir, die wir nur in Anführungszeichen das entsprechende Wundheilmittel zur Tattoopflege stellen, dass wir ganz, ganz oft verlinkt werden, weil die Leute stolz ihre Opt-Ink-Tattoos posten. Und ich sehe natürlich auch bei den jungen Helden auf Instagram, was da los ist. Ne? Die kommen in ihren Stories ja gar nicht mehr hinterher, diese vielen ausgefallenen, außergewöhnlichen Opt-Ink-Tattoos zu posten. Also was würden Sie sagen, wie wichtig ist das eben auch anderen zu zeigen, schaut her, ich bin Organspender und ich trage das auch voller Stolz auf meiner Haut.
Das ist ganz wichtig. Soziale Netzwerke sind ja halt auch letztendlich das, was dann der Multiplikator von dem ist, was junge Helden tun. Wenn man es nur auf der Haut trägt, hat man eine gewisse Reichweite, das multipliziert man über die sozialen Netzwerke und deswegen ist Teilen, Teilen, Teilen eigentlich angesagt. Jeder, der das Thema weitertragen möchte, sollte das in den sozialen Netzwerken dann auch tun, weil dann macht es bei irgendjemandem Blink. Es reicht ja, wenn einer von tausend sich nur einen Gedanken macht zum Thema. Und dafür sind die sozialen Netzwerke einfach super.
Ja, bin ich hundertprozentig bei Ihnen und sage an der Stelle erst einmal vielen, vielen Dank. Ich hätte noch 100 mehr Fragen, aber unsere Zeit ist ein bisschen limitiert und ich möchte es nicht versäumen, Ihnen noch eine für uns als Unternehmen besonders wichtige Frage zum Abschluss zu stellen.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Ihnen ganz persönlich Gesundheit für sich selbst und für Ihre Familie?
Gesundheit ist unschätzbar. Geld kann man verdienen. Gesundheit kann man nicht kaufen. Deswegen sollte man wirklich gucken, dass man frühzeitig gesund leben und gesund bleiben kann. Weil ist es einmal weg, ist es weg. Deswegen setze ich mich ja auch so sehr ein für präventive Maßnahmen. Auch unter anderem, um das zum Thema zurückzukommen, Organspende, Transplant, wurde ich gefragt, warum ich mich für Prävention einsetze. Ich könnte dann ja nicht transplantieren. Ich habe gesagt, es sind so viele Leute auf der Warteliste. So viele kriege ich nicht transplantiert. Also müssen wir uns fürs Gesunderhalten auch einsetzen. Finde ich auch im Rahmen der Transplantation ganz wichtig.
Das sind ganz tolle Worte zum Schluss. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Yildiz. Ein so wichtiges Thema, über das wir beide heute gesprochen haben und von Ihnen sehr, sehr anschaulich erklärt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren heute.
Danke für die Einladung nochmal.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.